Und ich höre noch heute den Schrei meiner Mutter, als ich ihr die Nachricht über den Tod ihres Sohnes, meines Bruders, überbracht habe. Die Beziehung ist momentan nach den Jahren jetzt eher im Schmerz des Nicht-in-Beziehung-Seins. Also ich bin jetzt niemand, der sich dann die Bettdecke über den Kopf zieht und sagt, das Leben hat jetzt einen Stillstand. Meine Kernfrage immer wieder ist, wie schaffen wir dieses eine Leben, was wir haben, in das wir ungefragt geworfen werden und dann sind wir auf dieser Achterbahnfahrt? Wie schafft man das? Wie schaffst du dein Leben?
Über das Ende, ein Podcast von Chrismon. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche in diesem Podcast mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Bärbel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Über das Ende. Heute aus Frankfurt, aus dem Chrismon-Tonstudio mit Bärbel Schäfer.
Hallo Konstantin, freue mich auf das Gespräch.
Ja, schön, dass du dabei bist. Bevor ich dich vorstelle, meine erste Frage. Wann hast du das letzte Mal an deinen eigenen Tod gedacht?
Eigentlich ehrlich gesagt heute Morgen. Ich hatte eine Schraube in meinem Reifen und der Reifendruck sank rapide bei einer recht hohen Geschwindigkeit. Und da habe ich gedacht, ich muss mal die Werkstatt anrufen, sonst kann das hier übel enden.
Aber es ist Gott sei Dank gut ausgegangen, du sitzt hier.
Ich sitze ja hier, ja. Danke an den Werkstattmeister.
Lustigerweise haben fast alle meine Gäste, denen ich diese Frage stelle, gesagt, heute. Aber vielleicht liegt es auch am Podcast und dass sie dazu eingeladen sind, dann denkt man vielleicht daran.
Ja. Ich habe davor eigentlich gar nicht dran gedacht. Ich kann eher nachdenken über Trauer und den Schmerz der Überlebenden, aber an meinen eigenen Tod selber. Dadurch, dass ich jetzt keine Krankheit habe oder mit einer Krankheit kämpfe, wo man sicherlich häufiger mal diese Gedanken hat, ist das wirklich selten.
Nee, es gibt ja immer, glaube ich, so Charaktereigenschaften, die manche Leute haben. Manche sind einfach so, dass sie öfter mal an ihren eigenen Tod denken. Mhm. Ich zum Beispiel, deswegen mache ich auch diesen Podcast. Okay. Aber jetzt stelle ich...
Tut mir leid. Ja, also nicht, dass du den Podcast machst, sondern...
Dass ich daran denke, ja, ich habe dann auch früher gedacht, das wäre blöd, aber eigentlich ist es auch nicht so schlimm, weil man kommt ja über das Denken über den Tod dann, denkt man über den Sinn des Lebens nach und über das Leben an sich und so. Man muss sich halt davon freimachen, dass es nur schrecklich ist.
Ganz genau.
Das können wir jetzt ja versuchen, ob wir das zusammen auch hinbekommen.
Wir werden das ergründen.
Genau. Jetzt stelle ich dich aber nochmal ausführlicher vor. Bärbel Schäfer ist 1963 geboren und ich kenne sie schon seit meiner Jugend, weil ich damals immer nach der Schule ihre Daily Talkshow geguckt habe auf RTL.
Ich dachte, du hättest meine politische Sendung wenigstens auch verfolgt bei NTV, weil du so ein kluger Kopf bist. Aber gut.
Nee, damals war ich, ich war wirklich nur so interessiert an so richtig schönen Daily Talk und ich habe dann auch noch MacGyver und Magnum geguckt. Mhm. Auf jeden Fall sehr viel Fernsehen geguckt nach der Schule. Aber die Show lief bis 2002, von 1995 an. Auch danach hat Bärbel Schäfer weiter moderiert im Fernsehen und seit 2009 auch vor allem ihre Sonntagmorgenshow auf HR3, die jetzt, wie ich gehört habe, auch noch von anderen Radiosendern übernommen wird. Und sie ist seit April auch wieder täglich im Fernsehen zu sehen auf Sat.1 mit der Sendung Notruf. Und sie hat aber auch 3 Romane und ich habe mal durchgezählt 9 Sachbücher geschrieben. Und eins davon ist quasi so eine Art Buch zu diesem Podcast. Das ist schon ein bisschen älter, heißt Ist da oben jemand, weil das Leben kein Spaziergang ist und handelt vom Tod und auch der Suche nach dem Sinn des Lebens. So habe ich es zumindest gelesen. Es geht um den Tod von Bärbels Bruder, aber auch um den Tod von ihrem Vater und von dem eines früheren Lebensgefährten und eben um die Frage, wie lebt man weiter trotz des Todes? Offensichtlich ganz gut, zumindest siehst du so aus. Nach einer Weile geht das vielleicht wieder. Ich würde mal als erste Frage tatsächlich stellen, ist da oben jemand, so heißt ja das Buch, was würdest du sagen? Ist da oben jemand?
Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Für mich ist da oben niemand. Aber die Frage war halt nach dem Unfalltod meines Bruders, dass viele gesagt haben, ach, jetzt sitzt er auf der Wolke. Oder ich schicke dir mal ein Gebet. Vielleicht findest du ihn. Und wenn du auch stirbst, dann seht ihr euch ja wieder. Dann seid ihr wieder vereint. Unglaublich viele Reaktionen waren so aus dem Familien-, aus dem Freundeskreis. Auch Zuschriften von Leuten, die meine anderen Bücher vielleicht gelesen haben. Und das fiel mir schwer zu glauben und hat mir in dieser akuten Situation auch keinen Trost gespendet, dass ich vielleicht, wenn ich dann mal sterbe, ihm wieder begegnen würde. Das wäre natürlich toll. Aber dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wie geht Glauben? Also das war die Frage durch unterschiedliche Religionen. Also ich habe mit Rabbinern, mit Imamen, mit liberalen Rabbinerinnen, mit Menschen, die glauben, gesprochen. Also alle Glaubensrichtungen, Pastoren, Pastorinnen. Und wollte wissen, wie geht das denn? Wie findet man Trost im Glauben? Und ja, ich habe mich angestrengt und ich habe es versucht und ich habe viele Gespräche geführt. Aber für mich war eigentlich eher ein Trost die Natur. Und sagen viele, auch in der Natur ist ja für einen gläubigen Menschen auch ein Zeichen des Göttlichen vielleicht. Mir haben Menschen geholfen, die Begegnung mit Menschen.
Ich habe das Buch auch so gelesen, dass du oben niemanden gefunden hast, aber gleichzeitig schon auch Trost gefunden hast und vielleicht ja auch in dieser Suche selbst. Manche Leute sagen ja auch, Religion ist so eine Art Suche und es geht gar nicht, irgendwas zu finden. Könntest du damit was anfangen, wenn man das so als eigentlich die Religiosität bezeichnet?
Die Fragen würde? Zu stellen, ja, das gehört natürlich auch zu meinem Beruf. Ich glaube, es ist eigentlich schon die Verbundenheit. Ich bin ja sehr verbunden mit dem Leben, mit Menschen. Ich bin sehr verbunden im Ehrenamt, im Austausch auch mit Menschen, auch welche, die ja Schmerz tragen. Und von daher glaube ich, dass es meine Verbundenheit ist mit vielen Dingen. Also ob das jetzt Natur ist oder schöne Momente zu feiern. Ich glaube, es ist eigentlich immer dieser kleine Moment, wenn wir uns gerade anschauen, wenn ich aus dem Fenster schaue und wenn man so einen Strahl von Dankbarkeit vielleicht empfindet, dass es das schon ist.
Ja, weil wenn man sagt, ist da oben jemand, dann hört es sich ja auch so an, als würde man tatsächlich irgendwie jemanden suchen. Also ja, irgendwie so einen Gott, der da irgendwo sitzt.
Ja, ein Dialog, ein Austausch, und den habe ich natürlich nicht. Würde ich jetzt Gebete senden, dann wäre das ja eher eine Einbahnstraße für mich jetzt, für jemanden, der eben nicht gläubig ist. Aber das habe ich natürlich in der Reibung, in der Begegnung mit Menschen, die mich dazu bringen, meine Flügel auszubreiten oder Kritik aushalten zu müssen, eben in dieser Reibung des menschlichen Miteinanders. Das gibt es ja leider eben nicht mehr mit den Verstorbenen, ne?
Ich habe dann so ein bisschen nach dem Trost gesucht in dem Buch. Klar, man kann natürlich sagen, die Zeit heilt alle Wunden. Irgendwann tritt der Verlust ein bisschen in die sozusagen Vergangenheit. Man denkt nicht mehr so oft dran. Aber ich habe auch trotzdem nach so Trostworten und sowas gesucht. Und einen Satz, der kam, glaube ich, zweimal vor. Dann zitierst du einen Rabbi, der gesagt hat, ein Mensch ist erst wirklich tot, das ist jetzt sinngemäß zitiert, wenn niemand mehr an ihn denkt. Mhm. Ist das so ein Trostwort oder ist das eigentlich auch nur sowas, was man sich sagt, weil man noch nicht ganz loslassen will?
Naja, ich würde schon sagen, dass mich das bereichert und berührt, wenn Menschen mir, bleiben wir beim Beispiel meines Bruders, von Martin etwas erzählen. Also neulich war ich an der Tankstelle auf dem Weg nach Köln. Wir haben zusammen in Köln eine Produktionsfirma gehabt. Wir haben zusammen gewohnt, wir hatten gemeinsame Freunde. Wir waren so eine Art WG mit einem sehr offenen Haus. Und dann ruft so von Zapfsäule zu Zapfsäule jemand rüber und sagt, hey, ich kannte deinen Bruder. Und erzählte dann seine Geschichten, und der war jetzt vielleicht, keine Ahnung, 10 Jahre jünger, und das hat mich berührt, weil ich dachte, ja, so viele Menschen laufen ja noch auf diesem Planeten rum, die auch Geschichten von Martin in sich tragen, und von daher würde ich dem schon zustimmen. Viele sprechen ja Trauernde nicht auf Tote an, weil sie das Gefühl haben, damit an einer Wunde zu kratzen. Und es vielleicht auch nicht aushalten, wenn der oder die Trauernde dann vielleicht in Tränen ausbricht oder erschüttert ist. Das muss man ja aushalten können, den Umgang mit Trauernden. Und mich bereicherte das immer. Ich finde das ganz schön. Neulich kam auch Post. Da hat mir jemand ein altes Firmenschild von meinem Vater, der war ja Handlungsreisender für Duschkabinen in Ostfriesland, das Firmenschild zugeschickt. Und das berührt mich. Von daher kann ich dem zustimmen. Ich würde vielleicht noch ein zweites Wort hinzugeben, das sind Erinnerungsinseln, die wir dann ja betreten. Also wenn jetzt jemand ein Parfum hat, wie mein Bruder es trug, oder einen Haarschnitt, oder in dem Buch ist so eine Szene, da im Winter gibt es ja so Jacken mit so einer Art Kunstpelzkragen, und dann hatte der so einen Buzzcut, so einen ganz kurzen Haarschnitt. Und ja, immer mal wieder im Winter gibt es so eine Situation, dass ich denke, ah, da geht er ja. Und will auf ihn zugehen. Und diese Erinnerungsinseln, die betreten wir, glaube ich, alle, die wir trauern. Und wir sind viele, wir sind sehr viele. Wir funktionieren im Alltag, Trauer verschwindet. Aber sobald du an der Narbe kratzt, dann ist da halt niemand, den ich anrufen kann. Dann beginnt die wieder zu bluten.
Die letzte Gästin in meinem Podcast oder die vorletzte war Karin Köhler, so eine Autorin. Die hat einen Roman für Kinder über Trauer geschrieben. Und gleichzeitig, als sie das schrieb, war ihr Vater gestorben. Und
Der Feuerwehrmann hat den Film aufgesetzt.
Genau, und als wir darüber gesprochen, war das noch recht nah auch an sie. Und jetzt habe ich gelesen, auf Instagram hat sie gepostet vor ein paar Tagen, dass sie ihre Tasche im ICE geklaut wurde. Und da war der Lieblingspullover ihres Vaters drin, den sie mit sich rumträgt. Und da habe ich dann, also sie hat dann eben gesagt, sie hat auch so Angst, die Erinnerung an ihren Vater irgendwie zu verlieren. Und jetzt wollte ich dich fragen, weil dein Bruder war dir ja auch sehr nah, das merkt man in dem Buch. Und jetzt ist es ja schon lange her, dass er gestorben ist. Wie ist das so? Wie hat sich die Erinnerung verändert? Oder kannst du dich noch gut an ihn erinnern?
Ja, es verblasst natürlich ganz viel. Da ist ihre Sorge ja durchaus berechtigt. Also ich habe nicht viel von ihm. Ich habe von der Polizei diese Tasche bekommen, die in seinem Auto war. mit entsprechenden Spuren von Blut und Gras. Der Wagen ist ja über die Leitplanke geflogen, dann hat er sich überschlagen und dann haben die uns irgendwann diese Tasche nochmal geschickt und alles in so einem Karton. Das habe ich dann in den Heizungskeller gestellt, was irgendwie doof war, weil dann kam so ein metallischer Geruch, der sich dann so lossetzte. Und das ist einfach so, Gerüche verblassen, Stimme verblasst. Es bleiben ganz tiefe Erinnerungen aus der Kindheit, aus diesem Nest, was nur wir beide kannten, unser verrücktes Elternhaus. Es bleibt, ja, vielleicht ein Parfum, an dem ich nochmal riechen kann, wenn ich in eine Parfümerie gehe. Aber ganz viel ist auch weg. Und das ist schade. Und natürlich, das Dramatischste ist natürlich, dass der Dialog weg ist. Es ist jetzt nur noch ein Monolog und der bricht irgendwann ab. Und ich kann immer nur bis zu dieser Stelle gehen. Ich kann nicht, wenn ich jetzt wie letztes Wochenende mit meinem Sohn, der jetzt Fußballfan ist und auch Werder-Fan wie mein Bruder war und das von dem auch hat, beim letzten Saisonspiel da sitze im Stadion, ihn anrufen und sagen, hey, wir haben 4-1 gegen Bochum gewonnen. Das würde ich einfach gerne mit ihm teilen. Dämliche Fernsehsendungen, erfolgreiche Fernsehformate, Quoten. Das ist alles vorbei.
Aber würdest du sagen, du hast noch eine Beziehung zu ihm?
Ja, aber es ist eher der Schmerz, die Beziehung ist momentan nach den Jahren jetzt eher im Schmerz des Nicht-in-Beziehung-Seins. Das ist unsere Beziehung. Da würde ich ihn anrufen, da würde ich gerne berichten. Und das fühlt sich sehr alleine an. Und ja, natürlich würde ich auch gerne wissen, wie es ihm geht. Aber da hat ja noch keiner richtig berichten können. Ne?
Aber wenn du sagst, du würdest gerne wissen, wie es ihm geht, dann entweder es ist nur ein Satz, den man sagt, oder es ist tatsächlich so ein bisschen Hoffnung, dass es ihm noch irgendwie geht. Weil
das hofft man natürlich immer als Angehöriger. Er war ja auch mein bester Freund, er war mein Geschäftspartner. Wir sind zusammen in Urlaube gefahren, es war auch ein guter Kumpel, das war mein WG-Mitbewohner, auf jeden Fall in Kölner Zeiten. Und ja, kriegt der irgendwas mit davon, wie meine Kinder groß werden, was in unserem Leben passiert? Und es kommen auch Wellen von Wut, weil es ist ja jetzt nicht ein Tod gewesen durch eine Krankheit, sondern durch zu schnelles Fahren bei Nieselregen mit abgeratzten Reifen und noch einer SMS, in der er sagt, hey, ab Tempo 100 flattert das Dach. Und die wollten halt mit Kumpels so einen alten Wagen zusammen reparieren. Und diese Wut kommt natürlich immer, und ich bin viel auf Lesereisen unterwegs bei Nieselregen auf der Autobahn, zu sagen, wie kannst du da mit einem Oldtimer, den du restaurieren willst, auf der linken Spur rasen? Einfach dumm. Und das auch auszusprechen, erfordert, glaube ich, auch Mut zu sagen, wütend zu sein auf die, die den Tod leichtfertig auch riskiert haben. Es hätte ja nicht sein müssen. Wärst du am nächsten Tag gefahren? Also in dem Buch gibt es so eine Passage, die heißt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn du eine halbe Stunde später? Was wäre, wenn du eine andere Strecke genommen hättest? Was wäre, wenn du gewartet hättest, so wie sein Freund am Telefon halt gesagt hat, die Garage ist noch nicht frei, komm erst in 48 Stunden.
Ich habe es vorhin schon einmal kurz gesagt, du hast vorher schon mal jemanden auch bei einem Autounfall verloren. Mhm. In den 1990er Jahren war das, glaube ich.
98.
Und dann dein Bruder beim Autounfall verloren. Jetzt hast du vorhin, da musste ich kurz zucken, erzählt, dass du heute Morgen diesen Nagel im Auto, im Reifen hattest. Da dachte ich, also schon wieder Auto.
Ja.
Also überhaupt diese Erfahrung zu machen und dann aber trotzdem ja irgendwie volle Kraft weitermachen und ja, man könnte ja auch sagen, ich fahre nie wieder Auto oder aber
dazu gehöre ich nicht. Also ich bin jetzt niemand, der sich dann die Bettdecke über den Kopf zieht und sagt, das Leben hat jetzt einen Stillstand. Ich habe ja auch als überlebende Schwester oder damals als Freundin ein Leben, was weitergeht. Damals hatte ich ein Unternehmen frisch gegründet mit vielen, vielen Mitarbeitern. Bei meinem Bruder hatte ich gerade eine Familie gegründet, also deswegen. Das ist aber meine Erdung an das Leben. Andere bekommen natürlich, gehen anders mit dieser Situation um, bekommen vielleicht eine Depression. Und natürlich habe ich mir auch tagelang die Bettdecke über den Kopf gezogen oder mich einfach nur in die Dusche auf den Boden gesetzt. Aber ich wusste ja auch nicht, wie ich reagieren würde in einer Krise. Das weiß ja keiner. Und das sind Krisen, wenn du plötzlich Seelsorger, Notfallseelsorger mit der Polizei bei dir nachts vor der Haustür steht und dich wach klingelt. Das sind Krisen, wenn du weißt, du musst deinen Eltern diese Nachricht überbringen. Und ich höre noch heute den Schrei meiner Mutter, als ich ihr die Nachricht über den Tod ihres Sohnes, meines Bruders überbracht habe. Oder ich kann mich an meinen eigenen Schrei erinnern. Das sind ganz tiefe, wie so Urschreie fast. Das habe ich ja jetzt einmal an mir selbst und einmal bei meiner Mutter und auch bei meinem Vater erlebt. das, ja, sind schmerzhafte Wunden.
Also sozusagen, es gibt, kostet oder bedeutet viel Kraft zu haben, dass man das, dass man eben dann weitermachen kann und nicht dann irgendwie zerbricht. Und ich bin immer so nach der Suche so ein bisschen, woher kommt diese Kraft eigentlich? Und manche Leute ziehen sie vielleicht aus dem Glauben, weil sie eben sagen, ja, das ist schrecklich, aber ich glaube daran, dass es einen Gott gibt, der die Sachen wieder gut macht oder der Gerechtigkeit am Ende der Welt oder des Universums, so wie auch immer, schafft. Aber wenn man das nicht hat, so wie du es ja angedeutet hast, dass du das eher nicht hast, diesen Glauben, hast du eine Idee, woher man diese Kraft dann nimmt, dass man daran nicht irgendwie doch kaputt geht? Weil das sind ja schon echt harte Schicksalsschläge. Das ist jetzt nicht, Gott sei Dank, nicht alltäglich.
Nein, das ist Gott sei Dank nicht alltäglich. Und da hast du natürlich recht, da gibt es ein, wie so ein Wiederholungsmodell jetzt fast mit dem Auto, weil du das auch nochmal sagst. Und natürlich zweimal an der Autobahnleitplanke da auch gestanden zu haben, den Bruder identifizieren zu müssen. Ich habe gesehen, wie meine Mutter sich in dieser kleinen Autobahnkapelle da über diesen Zinksarg gelegt hat und dass die auch gesagt haben, nee, den machen wir jetzt nicht auf, weil dann bleiben solche Bilder in Erinnerung. Ich wollte, dass man ihn trotzdem öffnet, damit ich sicher bin. Ich wollte sicher sein, dass mein Bruder da drin ist und nicht irgendjemand anders, was vielleicht völlig absurd ist. Aber natürlich tauchen diese Bilder wieder auf. Aber es ist auch eine Lebensfreude, die ich mir zugestehe. Das würde ich sagen, das ist das Eingestehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber zu sagen, wie soll ich das sagen, es ist wie bei Überlebenden, von denen ich natürlich viele kenne, aus der Familie meines Mannes, aus der jüdischen Gemeinde auch hier zu sagen, ja, jeder Tag ist ein Tag, den es gilt auch zu nutzen. Ich bin noch da. Das mache ich.
Ja, jetzt hast du deinen Mann angesprochen, Michel Friedmann. Ist ja auch ein bekannter Intellektueller oder Gesprächspartner in vielen Runden und kommt eben aus einer Familie auch von Holocaust-Überlebenden und auch viele haben nicht überlebt. Auch sowas, so eine Sache, wenn man das sich so richtig auf sich wirken lässt, sowas wie den Holocaust, dann hat es ja auch wieder das Potenzial, für mich zumindest, eigentlich einem die Lust am Leben irgendwie kaputt zu machen. Also sowas ist möglich, ja. Und trotzdem sitzen wir jetzt hier eigentlich ganz gut gelaunt. Ich bin zumindest gut gelaunt und rede darüber so. Und man will es da ja mit nicht wegwischen, macht es auch.
Aber
nicht
die Wunden sind nicht sichtbar und trotzdem sind ja Narben da. Ich meine, er hat an die 40 Angehörige verloren. Ich kann über meine Cousins und mit meinen Cousinen lachen oder lästern. Das kann er nicht, weil er hat keine Tanten, keine Onkel. Er hat all dieses Netzwerk ja nicht. Ja, das Leben geht weiter. Und zu sagen, dazu auch in dieses Leben einzutauchen, das Leben, ja, auch etwas zurückzugeben an das Leben. Ich glaube, das habe ich als Verpflichtung dann gesehen. Etwas zurückzugeben in Ehrenämtern, in der Stadt, in der ich lebe, in Gesprächen, auch oft auf die Lebenswunden eben zu gucken in meinen Interviews und das eben auch in meinen Büchern immer wieder zu leisten, klar.
Du hast jetzt gesagt, als der erste Todesfall von deinem Lebensgefährten damals war, hast du gerade die Firma gegründet gehabt. Also du warst quasi so wahrscheinlich voller Tatendrang und wolltest etwas tun. Und das ist ja auch was viele Leute so als einen Sinn in ihrem Leben finden, Arbeit, Dinge schaffen. Ist das auch was, wo du dich so andocken könntest?
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich unterschreiben, Konstantin. Alltag hat mir geholfen, Routine hat mir geholfen. Geschirrspüler einräumen, in den Supermarkt gehen, auch offen sagen zu Freunden, heute brauche ich keinen Besuch von euch. Also wir reden jetzt von dieser ganz akut frischen Phase. Mit dem Hund Gassi gehen, einfach nicht wie eine Koralle mit der Couch zu verwachsen und im eigenen Schmerz, der ja trotzdem da war. Das heißt ja nicht, dass ich nicht getrauert habe oder nicht Schmerz empfunden habe. Aber zu sagen, ich kann jetzt den Traum, den ich hatte, eine Produktionsfirma zu gründen oder mit den Mitarbeitern auch weiter Dinge zu entwickeln, das stoppe ich jetzt nicht. Und das hat mir geholfen, weiterzumachen. Auf jeden Fall.
Und dann beim zweiten Todesfall hast du gerade eine Familie gegründet. Das wäre jetzt quasi so ein klassischer zweiter Punkt, wo man auch sagen könnte, das ist was, wo man Sinn in seinem Leben hat, wo man sich richtig reinwerfen kann und wo man mit dann natürlich auch, ja, wenn man versucht, in seinem Kleinen so das Glück zu schaffen, ist natürlich auch vielleicht leichter fällt, dann das Glück, was woanders nicht gibt, irgendwie zu verdrängen oder so. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann.
Naja, man hat natürlich eine kleine Familie und unsere Familie ist klein, weil bei meinem Mann da jetzt auch nicht viel ist und bei uns jetzt auch keine ganz große Verwandtschaft. Aber zu sagen, Martin wäre ein Teil auch dieser Erziehung der beiden Jungs mit gewesen, mit seinem Einfluss auf, keine Ahnung, trashige Filme oder Fußballfreude oder seine Lust an Politik, Gut, das bekommen die jetzt auch von meinem Mann. Aber da ist natürlich wie so ein Puzzlestein, wo dann einer eben fehlt. Ja, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Aber zu sagen, es sind zweimal Neuanfänge gewesen und immer nach diesem Neuanfang ist etwas auch verloren gegangen. Und dieser Verlust führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass man sich zwingend in diesen Neuanfang hineinstürzt, aber ich habe ihn nicht verlassen.
Ich habe jetzt fast aus Versehen, oder nicht fast aus Versehen, sondern ich habe aus Versehen gesagt, man muss dann, wenn man sein Glück in der Familie sucht, die Dinge außenrum verdrängen. Das war eigentlich gar nicht so gemeint, aber es war vielleicht so ein bisschen so ein freudscher Versprecher, dachte ich jetzt, als ich dann darüber nachdachte, dass ich mich versprochen habe, weil eigentlich bedeutet ja eigentlich, wenn man glücklich leben will, muss man immer irgendwie Sachen verdrängen. Ne? Und oft wird ja auch im Tod, wenn man über den Tod spricht, auch mit meinen Gästen hier im Podcast, geht es oft um die Frage, verdrängen wir das eigentlich oder können wir das auch positiv in unser Leben irgendwie integrieren?
Also ich würde nicht dazu gehören, dass ich sage, ich verdränge es. Also ich war ehrenamtlich lange bei Trauerland. Da sind Kinder, die nahe Angehörige, Geschwisterkinder verloren haben, haben dort einen Raum offen, über Trauer zu sprechen. Der Tod ist präsent. Ich habe früh schon meine Papiere organisiert, was viele Freunde in meinem Alter, und ich bin jetzt auch nicht mehr 20, noch gar nicht gemacht haben und immer denken, ach, ich habe ja so viel Zeit. Ich habe Nachlässe gesehen bei meinem Bruder oder bei meinem Freund, die teilweise auch so ein bisschen chaotisch waren. Klar, Mitte 40 oder noch gerade mal 40 damals bei dem Kai, die gar nichts aufgeräumt hatten, die noch nicht mal diesen einen Ordner für Angehörige haben, wo du reingreifen kannst und weißt, da ist eine Versicherung, das ist die Versicherungsnummer, das musst du kündigen und so weiter und so weiter. Also ich glaube nicht, dass man das alles nur verdrängen kann, was da außen ist. Und ich glaube, man muss sich auch um das Außen und um das Drumherum kümmern, weil wenn du nur dein kleines Glück in deiner Familie siehst, wir sehen das doch gerade beim Thema Demokratie, wir sehen das beim Thema Europawahl, du kannst dich nicht kokunen und einigeln in deinem Vorgarten mit Trampolin und deinem reinen Eckhaus, das geht nicht. Wir sind mit allem verbunden und das sind wir auch mit der Trauer. Also natürlich ist das schwer dann zu sehen, wenn andere über ihre Brüder erzählen, was die gemeinsam leben oder dass die gar keinen Kontakt mehr haben. Das schmerzt natürlich schon, weil ich denke, mein Gott, du hast noch einen Bruder, nutz das doch. Ja,
ja, vielleicht bin ich auch dann irgendwie manchmal zu sensibel auf dieser Seite, aber ich denke mal so, dass ja die Endlichkeit, wenn man sie so ganz auf sich einströmen lässt, genauso wie das Böse in der Welt, für mich hat das immer das Potenzial, so mir die Lust zu nehmen und dann natürlich verdränge ich es auch nicht, aber manchmal muss ich es einfach doch irgendwie wegschieben oder will nicht dran denken.
Eine Pause machen.
Ja, genau, weil sonst, woher, ja.
Ja, ich habe jetzt auch keine Hornhaut auf der Seele und würde mich nicht als unsensibel beschreiben, aber ich bin immer eher im Team hingucken. Ich bin im Team Vorsorge und moderiere jetzt ja schon ewig Brustkrebskongresse und sehe junge Frauen, die da hinkommen, dann kommen die plötzlich mit zwei Kindern und lauter Metastasen. Also es gibt viele dramatische Lebenssituationen und trotzdem, glaube ich, nützt es nichts, wenn wir uns die Bettdecke über den Kopf ziehen, weil die Probleme, wenn du die kurz hebst, die Decke sind ja trotzdem noch da. Man muss es ansprechen. Wie regeln wir das? Wie regeln wir den Nachlass? Geben wir mit warmer Hand oder geben wir gar nichts? Habe ich eine Vollmacht? Wo sind meine Passworte? Das klingt ja total spießig und banal, aber in der Situation, das den Trauernden, den engen Angehörigen zu überlassen, ist richtig viel Arbeit. Ich habe anderthalb Jahre zwischen lauter Kartons meines Bruders in meinem kleinen Büro gesessen. Das ist ein Horror.
Ja, ich bewundere das auch, Bärbel, weil ich fliehe mich dann eben tatsächlich, oder ich würde es fast so sagen, ich fliehe mich dann eben doch in den Glauben und denke dann, ich bin jetzt nicht so, ich glaube nicht unbedingt an einen alten Mann im Himmel oder sowas. Dafür bin ich auch zu, ich habe ja Theologie studiert und dann an der Uni gearbeitet und sonst was. Dafür bin ich da irgendwie zu reflektiert. Das ist ja ein Kinderglaube, aber so dieser Glaube, dass das Leben irgendwo einen Sinn hat, den wir jetzt da vielleicht nicht erkennen, aber der doch da ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Arbeit, die ich täglich mache, sondern irgendwie schon was Größeres. Den brauche ich, um dann eben zu sagen, ja, ich nehme diese ganzen Sachen wahr. Ich weiß, das Leben ist endlich, auch dass meine Kinder und all der lieben Menschen, die ich in meinem Herzen habe. Aber ich habe trotzdem Kraft, jetzt da irgendwie versuchen, an einem guten Leben zu arbeiten. Aber wenn man das nicht hat und es trotzdem kann, das bewundere ich dann.
Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösung. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter chrismon.de/newsletter.
Ja, ich denke, dass es, ich bin jetzt nicht die Einzige, die jetzt nicht gläubig ist. Ich kann auch respektvoll auf Menschen schauen und manchmal bin ich auch ein bisschen verlassen und denke, ich hätte das vielleicht auch gerne. Ja, das ist ja nochmal so wie so ein extra Windschub unter den eigenen Flügeln. Ich muss das vielleicht alles immer aus eigener Kraft produzieren. Und das ist ja, das sagt ihr ja, die vom Glauben auch getragen seid, nochmal eine zusätzliche Kraftquelle. Und die kann ich natürlich nicht anzapfen. Das stimmt schon. Nun habe ich sehr viel Kraft und sehr viel Energie. Ich kann dir gerne was abgeben.
Aber wie geht das?
Das weiß ich auch nicht. Ich bin da in
aber
so
danke fürs Angebot.
Kannst mich gerne anzapfen. Ja, ich glaube, wir sind da unterschiedlich belastbar. Und trotzdem habe ich natürlich, ich gehe jetzt auch nicht immer nur so voran, voller Energie. Ich habe natürlich auch Momente, wo mich das zutiefst erschüttert und ich mich frage, warum habe ich jetzt eigentlich diesen Verlust? Andererseits denke ich, ich habe einen Verlust von einem geliebten, zwei geliebten Menschen, mein Vater noch. Aber andere müssen was ganz anderes aushalten, ja. Ich will das nicht vergleichen, aber ich habe Schmerzinseln und da kann ich mich dann auch fallen lassen.
Mit dem Anzapfen, vielleicht ist ja doch so eine Art und Weise das, was du machst, also eben auch diese wirklich ja schlimmen Themen ansprechen. Du hast jetzt gesagt, Brustkrebs, Vorsorge, Veranstaltung moderieren, dann das mit den Kindern, die trauern, das Buch, was wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben und das aber eben mit Kraft und irgendwie auch mit Lebensfreude zu machen. Trotzdem ist ja vielleicht auch eine Art und Weise, wie jetzt die anderen Leute, die ich vielleicht nicht anzapfen, aber sozusagen über die digitalen und sonstigen Medien daran profitieren können.
Ich glaube schon, dass ich auch von den Lebensnarben in meinem Beruf profitiere. Mein Beruf ist es, Fragen zu stellen und einzutauchen in Leben, so wie wir das jetzt hier ja auch machen. Das mache ich im Sonntagstalk, das mache ich beim Buchpodcast mit Book Deluxe. Aber ich glaube schon, dass ich heute anders frage. Ich bin Mutter von zwei Kindern und natürlich stelle ich heute andere Fragen zu Familie und Pubertät oder Geburt, als ich gestellt habe, als ich noch keine Kinder hatte. Ich stelle andere Fragen zum Thema Trauer, Verlust und Verletzung, als ich diese Narben noch nicht hatte. Eigentlich ist es ja auch, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ein Geschenk und öffnet mir neue Möglichkeiten, sensibel zu sein im Gespräch mit Menschen, die vielleicht diese Erfahrung teilen, ja, ob die jetzt Angehörige durch einen Mord oder Unfall oder Krankheit verloren haben. Ich glaube schon, dass es eine Stärke ist, im Interview keine Angst zu haben, den Fuß in die Tür auch bei solchen schwierigen Fragen zu stellen. Und alle, die jemanden verloren haben, kennen das aus dem engsten Freundeskreis und Familienkreis. Menschen, von denen ich erwartet habe, dass sie sich melden in dieser schwierigen Phase, hatten keine Zeit oder kein Mut, sich ans Telefon zu setzen oder bei mir vor der Tür zu stehen. Und andere, bei denen ich ganz überrascht war, waren plötzlich da. Die waren gar nicht in meinem engeren Radar.
Ja, das ist was, was ich in den Gesprächen, die ich jetzt schon geführt habe, auf jeden Fall gelernt habe, dass man sich trauen muss, wenn man, auch wenn man vielleicht als Mensch irgendwie innere Vorbehalte hat, oder was trauen muss, aber es ist gut, wenn man sich traut, das anzusprechen, auch mit den Leuten, die trauern, über den Verlust zu reden und man eigentlich nichts falsch macht, auch wenn man irgendwas Komisches sagt, sondern eher was falsch macht, wenn man gar nichts sagt.
Genau, nichts machen ist falsch, was falsch machen. Aber du musst ja einfach nur da sein und fragen, hey, was würde dir denn heute gut tun? Und dann muss man ja auch nicht jemanden überrennen oder überrollen, sondern dann kann der oder diejenige sagen, mir wird's reichen, wenn wir heute einfach mal schweigend durch den Park latschen oder wenn du mir den Hund abnimmst oder wenn du was für mich kochst. Das ist ja auch das Schöne, wenn man Schiffe sitzt im Judentum, diese Woche nach der Trauer. Du bist dann nach der Beerdigung, die geht ja jetzt sehr schnell im Judentum, schnell unter die Erde. Und dass man dann nicht alleine ist. Es kommen Leute und bringen Berge von Essen. Abends kann man zusammen beten und der Rabbiner kommt. Aber du bist nicht alleine. Alle reden und lachen und weinen und schreien gleichzeitig. Es geht die ganze Zeit um Tod, aber es geht auch um das Leben. Es geht um Erinnerung. Und eigentlich ist der Anlass traurig, aber trotzdem ist es dann eine Gemeinschaft. Und die Witwe oder der Witwer oder die Geschwister sitzen da jetzt nicht alleine in der stillen Wohnung. Schon Tage vorher und dann auch Tage danach.
Du hast jetzt ja ein jüdisches Ritual angesprochen. Du bist ja dann zum Judentum konvertiert, wegen deines Mannes. Kann man das so sagen oder hat das andere?
Nö, weil ich wäre es ja auch noch, würde ich mich theoretisch von ihm trennen. Also ich musste schon die Entscheidung selbstbestimmt und nur für mich treffen. Bist ja jetzt auch ein Club, der ehrlich gesagt auch immer in der Diskussion ist und irgendwie eine sehr lebendige Gemeinschaft ist. Wir sind eine sehr lebendige Gemeinde. Ich kenne jetzt nur die Frankfurter, aber eben auch in Berlin, in München. Und nein, das habe ich schon für mich entschieden.
Aber gleichzeitig hast du ja mehrmals gesagt, dass du eigentlich nicht religiös bist in dem Sinne. Was bedeutet es dann, da so dazu zu gehören? Also was ist es, was es einem gibt, wenn es nicht der Glaube ist?
Wenn du eine Familie gründen willst und willst dann, dass die Kinder auch jüdisch sind, dass man alle einen Glauben hat, wenn man schon mit einem der prominentesten Juden dieses Landes zusammen ist, ein politischer Jude, ein streitbarer Mensch und Publizist und Autor, er ist ja nicht nur in seiner Identität Jude. Klar, er ist einfach bekannt und er äußert sich ja auch und hat ja auch lange in Ehrenämtern national und international dafür gestanden. Wollten wir, dass die Familie einen Glauben hat. Und dafür ist es so im Judentum, dass der Glaube eben über die Mutter übertragen wird. Da kannst du ja sicher sein, dass sie die Kinder geboren hat. Beim Vater weiß ja nicht immer, ob er der Vati ist.
Stimmt, deswegen, aber ich hatte jetzt nochmal gefragt, was bringt denn das, wenn man da dazugehört, weil du da vorher eben von diesem Ritual, dieses Trauersitzens gesprochen hast. Und dann dachte ich eben auch, naja, es sind ja mehrere Dinge, die Religionen einem vermitteln können. Ja. Einerseits so Glaube, aber andererseits, worin Religionen ja auch stark sind, sind Rituale.
Ja, das stimmt.
Und Rituale können ja auch einem was bringen, wenn man einfach mitmacht, egal ob man dran glaubt eigentlich.
Ja,
so.
Genau. Ich meine, ehrlich gesagt, machen ja viele auch Ostern und Weihnachten mit. Weil sie gerne in der Kirche heiraten wollen, weil die Kinder gerne in den Kindergarten gehen wollen oder weil es schon immer so war, dass Tante Katrin Ostern das tollste Essen und die schönste Eiersuche macht. Und nicht alle von meinen Freunden, auch vorher nicht, wir haben ja nicht alle die Rituale mitgemacht, weil wir tiefgläubig waren. Da muss man ja auch mal so ehrlich sein. Ja, und es gibt auch schöne Rituale. Es gibt zum Beispiel auch das Ritual vor den hohen Feiertagen und auch dazwischen, dass du nochmal guckst, wie war dieses Jahr, mit wem hatte ich einen Konflikt? Hatte ich mit Konstantin einen Konflikt und müsste ich mich bei dir, so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen, vielleicht nochmal entschuldigen. Jetzt hatten wir keinen Konflikt, weil wir uns jetzt das erste Mal hier sehen. Aber es zu tun, während wir leben, zu Lebzeiten aufzuräumen und das einmal im Jahr, so ein Ritual finde ich zum Beispiel auch ganz gut, zu sagen, was ist da eigentlich passiert mit uns beiden? Ja, und kann ich was tun, dass es dir oder mir in unserer Beziehung besser geht? Oder auch offen zu sagen, dann beenden wir das jetzt. Aber ja, ist eben zu tun, während wir beide noch unsere Herzen schlagen.
Ich würde ja die These vertreten, das da mitzumachen und dahin zu gehen, zum Beispiel zu Ostern, zu Weihnachten, die Kirche, auch wenn man nicht glaubt, wie du gesagt hast, oder zu den Ritualen gehen, auch wenn man sich jetzt nicht irgendwie an diese ganzen religiösen Dogmen, die dahinter stehen, irgendwie gebunden fühlt, ist trotzdem eine Art von Glauben, jetzt nicht eben an einen Gott, aber eben Glauben im Sinne von, wenn man sagt, Glauben ist das, dass man glaubt, Religiosität und Religion gibt dem Leben einen Mehr. So. Mhm. Und deswegen verteidige ich oft Religion, auch wenn ich Religion auf vielen, vielen Sachen auch sehr schwierig finde und wir auch nur in die Weltgeschichte gucken müssen, um zu sehen, wie viele Probleme die schon hervorgerufen haben.
Wo man eigentlich denkt, hey, müsste man eigentlich abschaffen, ist so privat, wenn wir, aber das sind ja Extreme. Also extremes Christentum, extremer Islam, ultraorthodoxe Juden, das ist ja überall, wenn wir ins Extreme gucken, die Probleme uns bescheren, ja, in dieser dogmatischen Haltung und eben nicht das sein, was du ausstrahlst, offen sein, transparent sein und letztendlich auch privat sein damit, ja. Es wird ja oft als politisches Instrument dann auch missbraucht, um Frauen zu unterdrücken, um Menschen klein zu halten, um Regeln durchzusetzen. Und in dem Fall gefällt mir natürlich Religion gar nicht. In der Bereicherung, die du beschreibst, in dem Zuhause, in dem Ankommen, Andocken, in dem Kraft finden, ist es wunderbar. Und natürlich, klar, lebe ich jetzt mit meiner Mutter noch ein Weihnachtsritual auch, aber da bin ich natürlich sehr viel mehr zu Hause in den christlichen Ritualen, weil ich die ja auch lange mit der Familie gelebt habe. Mittlerweile auch sehr lange schon jüdische Rituale, aber wir sind nicht jetzt eine Familie, die jeden Freitagabend Schabbat hält oder ich habe jetzt auch keinen koscheren Haushalt.
Aber ihr könnt das sozusagen so multireligiös verbinden dann mit deiner Mutter oder?
Ich würde das dann Weinuka nennen, Weihnachten und Hanukka
genau, das, gemischt. Das gibt es auch manchmal in amerikanischen Fernsehserien, so, das habe ich schon oft gehört. Ich finde es auch einen schönen Begriff.
Ja, das ist ganz schön. Also sozusagen beides mitnehmen und die Großmutter dann auch mittragen in ihren Feiertagen natürlich.
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass du die beeindruckende Zahl von 9 Sachbüchern geschrieben hast. Und ich hatte das Gefühl, wenn man sich so die Themen der Bücher vor Augen hält, eins ging es, Leute erzählen von ihren Krebserkrankungen, eins ging es irgendwie um starke Partnerschaft. Partnerschaft, dann starke Männer erzählen von ihrem Mannsein, so ähnlich habe ich mir jetzt gemerkt. Und jetzt das neueste, das aktuelle Buch heißt Eine Herde Schafe, ein paar Gummistiefel und ein anderer Blick aufs Leben. Da steckt dieses anderer Blick aufs Leben drin. Also viele drehen sich schon so ein bisschen auch um die Frage, was ist wichtig im Leben? Hm. Wofür finden wir Sinn, würde ich immer sagen. Würdest du dem erstmal zustimmen, dass es in deinen Büchern darum geht? Oder findest du, das ist mein vorgeprägter Blick, weil ich eben so einen Sinn-Podcast mache?
Bisschen schon, Konstantin. Ja, ich hatte halt das Thema Einsamkeit davor. Auschwitz in der Begegnung mit den Nazi-Machenschaften und den Taten meiner Familie und Eva Cepeschi, meiner Freundin, die alleine Auschwitz im Alter von 11 Jahren überlebt hat. Davor hatte ich Trauer und ich dachte, jetzt mache ich mal was, was ich liebe, Natur, und ich tauche ein. Und dann wurde aber das Thema Klimawandel, Regionalität, ist letztendlich auch politisch und gesellschaftspolitisch. Also es sind schon so gesellschaftspolitische Themen. Aber meine Kernfrage immer wieder ist, wie schaffen wir dieses eine Leben, was wir haben? Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben nur eins, in das wir ungefragt geworfen werden. Und dann sind wir auf dieser Achterbahnfahrt von großer Freude und großem Schmerz. Und wie schafft man das? Wie schaffst du dein Leben? Und wo sind deine Brüche? Wo bist du vielleicht falsch abgebogen? Das ist ja immer wieder der Motor auch meiner Fragen oder meines Blickwinkels. Und ob das jetzt Sinnfragen sind, würde ich mitgehen, aber nicht ganz.
Du hast jetzt gesagt, dass wir ungefragt geworfen werden. Da bin ich sofort hellhörig geworden, weil das ist eines meiner Lieblingsausdrücke der Philosophiegeschichte, sozusagen das Geworfensein des Lebens, das so Heidegger. Und da ist es ja, geht es ja auch gerade, in dem Wort steckt ja wirklich dieses Ungefragt drin. Also dann ist es, wenn man ungefragt irgendwie reingeworfen wird, dann muss man damit umgehen, dass man nicht gefragt wurde. Und deswegen deute ich das dann immer so, ja, dann muss man sich eben einen Sinnweg suchen. Ja, man kann natürlich auch sagen, das interessiert
mich
nicht.
Aber bist du Jesidin in einem Flüchtlingslager? Bist du syrische Flüchtlingsfamilie? Bist du eine jüdische Familie, die Kinder bei dem Attentat nach dem Festival verloren hat? Bist du eine palästinensische Familie, die ausgebombt wurde, weil die Hamas deinen Alltag seit Jahrzehnten bestimmt? Also da sind wir ja vergleichsweise weich gefallen. Ich bin in das Nachkriegsdeutschland gefallen, in die Aufbau 70er, 80er, 90er Jahre, wo, okay, es gab AIDS, es gab den Kalten Krieg, es gab Pershing II, es gab auch Bauarbeiten, wie jetzt, wir hören das Brummen gerade wieder. Es gab ja auch Baustellen in unserem Land, um das mal aufzunehmen, was wir gerade hören. Aber ich bin in friedlichen Zeiten groß geworden, wo man versucht hat, Kompromisse zu finden. Und Europa ist gewachsen. Also wir sind ja mit dem Geworfensein noch relativ weich gefallen.
Gut, das stimmt.
Und ich bin ein Scheidungskind, aber.
Und die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, sind ja alle wirklich extrem krasse Schicksale. Und ich will mich auch überhaupt nicht irgendwie vergleichen. Aber ich finde trotzdem sozusagen, egal wo man ist, man kann ja auch nicht aus seiner Perspektive heraus. Man kann ja auch nichts dafür, dass man jetzt hierhin geworfen wird und nicht dahin. Und trotzdem, ich meine, man weiß ja auch zum Beispiel, Geld macht nicht unendlich glücklich. Es gibt auch Leute, die haben von außen betrachtet alles, was man zum Glück braucht, und trotzdem sind sie depressiv und nehmen sich das Leben. Ja. Oder irgendwie sowas gibt es auch.
Ja, schlimm.
Das heißt, jeder ist irgendwie doch hineingeworfen und muss sich dann irgendwie so einen Weg finden. Mhm. Und ja, Religion ist vielleicht ein Weg, damit umzugehen, oder Schreiben. Das war das eigentlich, was ich vorhin sagen wollte. Du schreibst Bücher. Ist das für dich nicht auch sozusagen so eine Art, ja, schreibendes, einen Weg suchen im Leben? So hatte ich das Gefühl. Mhm. Deswegen meinte ich habe überall diesen Sinn irgendwo gefunden.
Ja, das stimmt. Also ich habe ja nach dem Tod von Martin, von meinem Bruder, sofort angefangen, mir Notizen zu machen. Ich hatte überall so kleine Zettel und Post-its. Und ich glaube, ich wäre implodiert, wenn ich diesen Schmerz nicht in dieses Buch oder in das Schreiben hineingefiltert hätte. Und ich habe natürlich auch gespürt, wenn man dieses Sinn des Lebens von dir jetzt aufnimmt, dass ich mich in all meinen technischen Berufen, wir sitzen jetzt auch hier wieder vor Technik in einem schalldichten Raum, mein Beruf ist ja immer von sehr viel Technik begleitet, dass ich mich von der Natur entferne. Und mein Sinn war eben auch, oder ist eigentlich wie ein roter Faden, mich immer mit der Natur zu verbinden. Und das war mein Motor, zu sagen, ich habe so viele Interviews zum Thema Klimawandel, Erderwärmung, Artenvielfalt. Und ich mache das immer über einen Screen, über einen Laptop. Ich muss selber wieder mit den Gummistiefeln in der Erde stehen. Und habe einen Menschen getroffen, der in einer Routine mich so begeistert hat, sich eben in der schauenden Verantwortung um diese Herde zu kümmern. Ohne Vier-Tage-Woche, ohne Brückentage, ohne 24-7 große Ferien. Das ganze Jahr ist er da für diese Tiere und trägt diese Verantwortung. Und der hat mir das Geschenk gemacht, dass ich ihn begleiten durfte und Fragen stellen durfte.
Und wenn du jetzt sagst, dieser andere Blick auf das Leben, was hast du dabei gelernt?
Ich habe schon gelernt, dass vieles Zeit braucht. Und das, die Erfahrung habe ich ja auch bei der Trauer gemacht, dass das Gras nicht schneller wächst, wenn du daran ziehst, dass die Lämpchen ihre Routine haben, ob sie die Mutter annehmen, wie sie die annehmen, wie sie eingebunden werden in die Herde. Und dass die Tiere und die Natur auch ihre Rituale hat, wie wir. Okay, Schafe sind jetzt so ein bisschen die Beamten unter den Tieren, die lieben sehr viel Routine. Aber dass viele Dinge sich übertragen, Verantwortung, Gemeinschaft, all das, was wir eben auch sehr intensiv leben, was ich auch brauche. Und das, ja, der größte Respekt ist einfach für jemanden, der versucht, der Natur nicht noch mehr Schaden zuzufügen, indem er eben nicht auf dem Sitzrasenmäher sitzt, sondern die Schafe, die Verantwortung für so eine Herde, so einen Traditionsberuf natürlich auch übernimmt.
Man kann ja so ein bisschen intellektuell Sinn suchen, so wie mit so einem Podcast mit Büchern, Philosophie oder sowas. Ja. Oder eben auch praktisch, so wie man in die Natur geht. Ich bin Jäger, zwar jage ich nicht oft, weil ich eigentlich keine Zeit habe, aber ich würde es eigentlich gerne öfter machen, gar nicht so sehr, weil ich unbedingt jetzt schießen will und so viel Fleisch brauche, sondern meistens reicht da ja dann auch ein Stück für sehr lange Zeit.
Allerdings.
Sondern einfach, eben auch weil es das ist, so in dieses Rausgehen und dann sitzt man da in so einem Wald.
Und was passiert dann mit dir, wenn du da sitzt, auf diesem Hochsitz?
Ja, man ist voll auf sich zu selbst zurückgeworfen. Mhm. Also man ist dann ganz hellhörig, man hört so die Natur. Man ist ja meistens dann, also es gibt natürlich auch Reviere in der Nähe von der Autobahn, aber man ist meistens eher so in der wirklich in der Einsamkeit. Und man sieht viel mehr und man ist irgendwie, kommt so ein bisschen zur Ruhe und
ist Teil des Ganzen.
Ist Teil auch. Und ja, und man ist tatsächlich auch so ein bisschen abgetauschtes Bild, aber ich habe schon das Gefühl, man tankt so ein bisschen auf. Also so letztlich Natur, vielleicht brauchen wir das.
Ich glaube schon, dass wir einfach auch mit Klimawandel und so weiter gar nicht so schnell vorankommen, weil wir uns alle so weit davon entfernt haben, dass wir das gar nicht mehr spüren, dass wir Teil der Natur und dieses großen Kreislaufs auch letztendlich dann sind, ne? Und ich bin auf jeden Fall immer glücklicher, aufgetankter, hast du es ja gerade genannt, und erfüllter von der Weide zurückgekommen, so wie du wahrscheinlich auch von deinem Hochsitz, als ich hingefahren bin. Und auch Jäger und auch Schäfer bestellen einen ja sehr früh an den Ort des Geschehens. Und dann stand ich da manchmal um 5 Uhr, 5.30 Uhr, du musst wahrscheinlich noch viel früher auf deinen Hochsitz, und dachte, was mache ich hier eigentlich? Ich habe einen einzigen freien Tag und den stehst du jetzt hier mit so einem Kaffeebecher bibbernd an der Weide. Und dann sich einzulassen auch auf was Neues, auf neue Wege. Und das Leben wirft uns immer irgendwas vor die Füße, Unfalltod, Krankheiten. Und zu sagen, da muss ich jetzt anders gehen. Nicht dazu verharren und sagen, das ist jetzt aber doof. Sondern zu gucken, kann ich über den Felsen rüberklettern, kann ich außen rumgehen, kann ich einen Tunnel graben. Das wäre dann mein Versuch, mit dem Leben umzugehen.
Wir Menschen kommen ja irgendwie so ein bisschen aus der Natur, wenn man das so ein bisschen jetzt romantisch sich vorstellt. Zumindest irgendwie sind wir mal mit dieser Schöpfung entstanden und dann gehen wir auch wieder dahin zurück, wenn wir beerdigt werden. Also, und es ist natürlich jetzt wieder ein gedankliches Bild, aber ist auch eins, was irgendwie einem, das finde ich, ziemlich einleuchtend macht, dass es so ein Leben ganz abgekehrt von der Natur, ja, einem jetzt, es ist natürlich auch wieder so ein Bild, aber irgendwie entfremdet von seinem Menschsein und von dem, was irgendwie wichtig ist im Menschen. So ganz ohne Natur, glaube ich, ist es für uns Menschen wirklich schwierig.
Und du bist gerne im Wald. Ich bin zum Beispiel gerne noch am Watt oben, wenn alles so Horizont und Meer sich küssen. Oder auf jeden Fall auch weg von dem, was wir beide machen. Immer im Gespräch sein, immer Einflüssen ausgesetzt sein und den Speicher auch mal ein bisschen zu reinigen. Also bis auf die schönen Erinnerungen an die Toten, das lösche ich nicht.
Nee, das wäre schade. Oder ich bin auch gerne irgendwie alleine dann. Also ich meine, das liegt da vielleicht auch daran, weil ich 3 Kinder habe, Tobel, Arbeit, ist man nicht so viel alleine und dann ist man so alleine und da kann man irgendwie auftanken. Das ist im Wald schön, aber es ist natürlich auch am Meer schön, finde ich auch. Also wenn man so aufs Meer blickt und dann so Ruhe empfinden kann. Also Natur gibt einem irgendwie Ruhe.
Du musst
Ruhe.
Wahrscheinlich noch gucken, dass die Kleinen da nicht zu tief ins Wasser gehen. Ja,
die, genau, ich meine jetzt, wenn ich alleine am Meer
ja,
wäre.
Ja, das ist schön.
Eine hypothetische Vorstellung.
Aber wenn kleine Kinder ans Meer gehen, mit denen ist es eigentlich immer Alarm. Du kannst ja nie auf dem Handtuch oder im Strandkorb oder so entspannen. Es wird besser, Konstantin. Kopf hoch.
Ich habe schon gemerkt, weil unsere jüngste Tochter ist 5 und es hat sich schon, also in der Hinsicht, man muss nicht mehr so viel aufpassen.
Nee.
Wir sind schon am Ende des Podcasts. Vielen Dank, Bärbel, für dieses offene Gespräch und danke, dass du da warst.
Ja, danke für die Begegnung.
Das war über das Ende Folge 12. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. In den nächsten Folgen spreche ich mit dem Publizisten Michel Friedmann und der Schriftstellerin und Krimi-Autorin Nele Neuhaus.
Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie einen Gast vorschlagen? Schreiben Sie an podcast@chrismann.de und folgen Sie Chrismann und mir auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Ihr Konstantin Sacher.